Schönen guten Morgen. Ich würde gerne vor der Predigt auch noch einmal mit uns beten. Ja, großer Gott, wir stehen vor dir, wir singen zu dir und wissen um deine Gnade und ja, wir danken dir dafür, wir preisen dich dafür und wir danken dir auch für die Gabe deines Wortes und dass du dich darin offenbarst und wir darin lesen und studieren können und ja, wir bitten dich, dass du selbst dein Wort an uns segnest, dass du gegenwärtig bist, dass du uns hilfst beim Hören, beim inneren Hören auch und beim Verstehen und ja, dass wir das annehmen, was du uns darin zu sagen hast. Ja, komm in unser Leben, komm mit deinem heiligen Feuer in unser Leben und wirke darin, was du möchtest, zu deiner Ehre und uns zum Segen. Amen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Du hast dir vorgenommen, bei einer dir nahestehenden Person eine ernste Sache anzusprechen. Ein unausweichliches Gespräch, das du aber führen willst. Und das, weil du hoffst, dass da für alle Beteiligten was Gutes draus wird. Und dann musst du da durch. Wir haben letzte Woche mit dem ersten Johannesbrief angefangen. Ich hatte ihn davor schon mehrmals gelesen und dachte, es ist ein Brief, bei dem es viel um Liebe und Freude geht, gemeinschaftsstärkend und ermutigend. Und das ist er auch. Aber ich habe diese Woche gemerkt, es ist auch ein Brief mit einer sehr ernsten und warnenden Botschaft, von der aber Johannes trotzdem sagt, es ist mir eine Freude, euch das zu schreiben. Warum? Weil Gutes daraus kommen soll. Am Ende steht das Ziel, intensivere Gemeinschaft zu haben miteinander und mit Gott. Und das, nachdem man sich selbst hat prüfen lassen von dieser auch ernsten Botschaft. Und dazu gehen wir heute einen Text durch, den ich überschrieben habe mit: Wenn Gott absolut heilig ist, müssen wir uns nichts vormachen. Gibt es dann überhaupt eine Chance? Und da müssen wir durch. Aber wir dürfen da auch durch, denn auch hier die Absicht ist, dass uns das, dass einen das zu Gott hintreibt und dass Gutes daraus erwächst. Und Johannes beginnt hier dann in Vers 5 einen Abschnitt, der bis Kapitel 2, Vers 2 geht. Wir schauen uns davon heute nur die ersten drei Verse an, aber ich zeige einmal, wie der ganze Abschnitt aufgebaut ist. Und zwar fängt das an in Vers 5 mit dieser Grundaussage, mit dieser Kernaussage, dass Gott Licht ist. Und darauf bezieht er sich dann in den nächsten Versen. Wir haben da dann quasi so drei Teile und die fangen immer gleich an. Also er sagt immer, was man falsch daraus für eine Konsequenz ziehen kann. Vers 6, Vers 8, Vers 10 und dann aber, was man für eine richtige Konsequenz daraus ziehen soll. Also er sagt, Gott ist Licht, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir. Vers 8, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns. Vers 10, wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner. Und das alles hängt von dieser Grundaussage ab, Gott ist Licht. Und dann jeweils nach diesen Sachen, die deswegen eben nicht sein können oder nicht sein sollen, sagt er dann in Vers 7, Vers 9 und Vers Kapitel 2, Vers 1, wie wir positiv damit umgehen sollen oder was wir für eine Einladung haben. Wenn wir aber im Licht wandeln, wenn wir aber unsere Sünde bekennen und auch wenn wir gesündigt haben, wir haben einen Fürsprecher, Jesus Christus. Also sehr, sehr klar nachzuvollziehen, dieser Aufbau. Und heute, wie gesagt, nur die ersten, also Vers 6 und 7 und die nächste Woche dann die anderen Verse. Und heute eben diese Aussage nach dem Thema Gott ist Licht, Vers 6, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Also das ist die erste Konsequenz daraus, dass Gott Licht ist. Und auf diese Kernaussage wollen wir aber jetzt erst nochmal genauer in einem ersten Punkt draufschauen. Erster Punkt, Gottes Heiligkeit. Johannes schreibt, Vers 5, und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis ist in ihm. Also er sagt, wir haben von Jesus eine Botschaft gehört und die geben wir jetzt an euch weiter. Er macht das wie in den ersten Versen. Gott hat etwas von sich offenbart und daran halten wir uns. Das geben wir weiter, nicht das, was wir uns ausgedacht haben. Und diese Botschaft lautet, Gott ist Licht und gar keine Finsternis ist in ihm. Was meint er damit, dass Gott Licht ist? Wir denken bei Licht vielleicht als erstes an irgendwas Physikalisches, an Helligkeit oder an Photonen. Hier haben wir religiöse Sprache. Und auch andere Religionen und Philosophen haben damals in der Antike Licht in diesem Sinn verwendet, quasi als Metapher. Also Licht ist einfach das Gute. Im Licht kann man aufatmen, man hat Orientierung, man hat Wissen. Es ist auch eng verbunden mit Leben. Also zum Leben braucht es was? Braucht es Licht. Und all das wird eben dadurch garantiert, dass das Licht Licht bleibt. Und das geschieht durch Moral. Also wo Licht ist, ist moralische Reinheit vorhanden, Integrität, Vollkommenheit. Ein Ausleger fasst es so zusammen, der Satz, Gott ist Licht, steht als Kern- und Leitgedanke über dem ganzen Hauptteil. Er ist Offenbarung und Botschaft und bedarf darum keiner Begründung. Dem Thema von der Gottesgemeinschaft verleiht er, also der Satz Gott ist Licht, die innere Anziehungskraft und Wärme. Da kaum ein anderer Gedanke das religiöse Sehnen des Altertums und zumal des Hellenismus so entflammt hat wie der des Lebens und des Lichtes. Also die damaligen Leser, wenn sie das gelesen haben, sie werden sich mit diesem Satz stark angesprochen gefühlt haben. Ja, das ist das, was wir wollen, Gott ist Licht. Und da kommt jetzt noch das hinzu, was Sie als Christen aus dem Alten Testament dazu wissen. Weil da begegnet uns die Tatsache, dass Gott Licht ist, sehr konkret und nicht irgendwie philosophisch und spekulierend. Sondern wenn man zum Beispiel die Psalmen liest, das findet man alles bei Gott, was das Licht ausmacht. Und es kommt alles von Gott. Er schenkt Orientierung. Bei ihm kann man aufatmen. Er fördert Leben. Und eben auch, er ist so vollkommen rein, vollkommen heilig und deswegen hasst er alles Böse. Und das geht sogar so weit, dass Gott irgendwie physikalisch als Licht in Erscheinung getreten ist. Zum Beispiel als leuchtende Feuersäule bei der Wüstenwanderung oder auch bei dem Propheten Hesekiel ist Gott in einem hellen Lichtglanz oder einem hellen Lichtstrahl erschienen. Es gibt noch andere Gotteserscheinungen, manchmal ist eben diese Lichterscheinung mit dabei. Und bei diesen Gotteserscheinungen passiert eigentlich immer das Gleiche. Die Menschen können diese Reinheit, diese Heiligkeit Gottes nicht aushalten, weil sie wissen, wir passen nicht dazu. Und wir sind so schuldig vor ihm. Petrus sagt zu Jesus, weiche von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Gott ist so doll Licht, wie Johannes hier ist ja auch betont, in ihm ist gar keine Finsternis. Er ist so doll Licht, dass das in sich gut ist, aber auch so gefährlich, weil es jeden Flecken Finsternis ausmerzt. Das ist ähnlich wie mit der Sonne. In die Sonne schauen tut in den Augen weh. Länger reinzuschauen verursacht bleibende Schäden. Würdest du der Sonne zu nahe kommen, du würdest vergehen, du verbrennst. Aber ist die Sonne an sich schlecht? Nein, die Sonne ist gut. Wir brauchen sie zum Leben. Und sie gibt Orientierung. Durch sie sehen wir überhaupt erst etwas. Und Gott ist so rein, so heilig, so sehr Licht, dass das gut ist, aber auch so bedrohlich. Habakuk sagt zu Gott, du hast zu reine Augen, um Böses mit anzuschauen. Und Gott schaut aber nicht weg von dem Bösen, wie wir bei der Sonne. Er beugt sich nicht vor dem Bösen. Er ist gerechterweise zornig darüber und bestraft Sünde. Sein Licht, Gottes Licht, ist der Tod für alles Böse und für alle Bösen. Und dann ist das etwas, was uns als moderne Menschen schwer zugänglich ist. Wir denken, vor allem Gott ist Liebe. Und wenn überhaupt, urteilen doch wir über Gott. Und dann merken wir aber nicht, was wir dabei verlieren. weil die Bibel stellt uns Gott in dieser Weise vor und das als etwas Gutes. Es ist Licht. Und es ist so, als würde die Bibel sagen, Gott ist der einzige Ort, wo es wirklich Licht, wo es wirklich Leben gibt. Wenn überall nur Dunkelheit ist, da bist du froh, wenn es noch einen Ort gibt, der sich gegen die Dunkelheit stellt, der sich dem Bösen nicht beugt. Es ist wie in manchen Büchern oder Filmen, überall tobt das Chaos, aber dieser eine Ort, den haben die Feinde noch nicht erobert. Es ist der letzte Zufluchtsort, die letzte Bastion des Guten, des Schönen und des Rechts. Dieser Ort, da kann die Finsternis nicht hinkommen. Das ist Gottes Licht, Gottes Heiligkeit. Er selbst garantiert, dass das Böse nicht gewinnen wird, weil er sich dem nicht fügen wird. In ihm ist keine Finsternis. Niemals wird irgendetwas seine Heiligkeit trüben können. Deswegen ist es so gefährlich, Gott zu nahe zu kommen. Er wird nicht zulassen, dass diese letzte Bastion des Guten, dass da was Schädliches hinkommt. Der Raum um ihn herum, seine Gegenwart, da bleibt es rein. Und dann gibt es Verse, wie im Hebräerbrief, wo es heißt, Gott ist ein verzehrendes Feuer. Und es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Ja, Gott ist zu fürchten. Das ist uns fremd. Aber er wird nicht tolerieren, dass die Sünde und das Böse alles zerstören. Er geht dagegen vor, er verzehrt es. Und es ist schrecklich, sich mit Sünde gegen Gott zu stellen und sich mit Sünde ihm nahen zu wollen oder mit Sünde zu meinen, vor ihm leben zu können. Er ist ein heiliges, verzehrendes Feuer. Schlimmer und schöner als die Sonne. Und er hat mich an eine Geschichte erinnert, die ein Freund mir mal erzählte. Ein Freund von mir war bei der Bundeswehr, machte seinen Wehrdienst. Noch einmal machten sie wieder eine Übung zusammen. Und sie machten das, glaube ich, mitten in der Nacht, da einen langen Marsch. Dann kamen sie zurück auf den Hof der Kaserne. Sie mussten jedem Befehl gehorchen. Es regnete in Strömen, es tobte ein Gewitter. Die Blitze krachten und die Truppe war nicht gut drauf. Sie schimpften und fluchten und fingen dann an, irgendwelche Lieder oder Parolen zu singen. Und sie sangen wirklich unmoralische und gotteslästerliche Texte, wie mein Freund es erzählte. Er sang nicht mit. Und ein Kamerad fragte ihn, warum singst du nicht mit? Der antwortete, ich fürchte Gott. Ich fürchte Gott. Das hat mich sehr bewegt, als er das erzählte. Für uns ist es unpopulär geworden, Gott zu fürchten. Johannes sagt, die Botschaft ist, Gott ist Licht und in ihm ist gar keine Finsternis. Fürchtest du Gott? Denkst du an Gott auch als einen heiligen Gott? Oder nur als den lieben Gott, von dem du meinst, dass er ja immer für dich da sein muss. Ich bin mir sehr sicher, dass wir die Liebe Gottes meistens nicht zu sehr betonen, sondern wir sie viel zu einseitig betonen. Und ich mache das selbst auch, weil es einfach so unbequem ist, daran zu denken, wie rein Gott ist und mit welcher Macht und Autorität er aller Gottlosigkeit begegnet. Liebe Leute, lasst uns aufpassen, dass wir uns nicht über Gott stellen. Wir haben wenig vor Augen, mit wem wir es da wirklich zu tun haben. Wir würden uns Gott gerne selbst zurechtlegen, aber ich glaube, wir müssen Gott so nehmen, wie er ist. Und ich glaube, dass er gezeigt und gesagt hat, wie er ist in der Bibel. So wie es Johannes auch sagt. Das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben. In der Bibel offenbart er sich als ein allmächtiger und heiliger Gott, der Böses nicht mit anschauen kann. Und das ist gut, dass das so ist. Es ist mir eine Freude, das zu schreiben, sagt Johannes. Gott ist Licht. Er wohnt im Licht. Um ihn herum ist nur Licht. Vers 6 und unser zweiter Punkt. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Also wenn wir sagen, ja, ich lebe mit Gott, aber wir leben nicht im Licht, sondern in der Dunkelheit, dann passt das nicht zusammen, dann geht das nicht. Dann lügen wir, dann ist das nicht die Wahrheit. Aber es ist einfach nur logisch, was er hier sagt. Wenn Gott im Licht ist und nur im Licht, er da sozusagen wohnt, dann kann es nicht sein, dass ich dort bin oder dort war, wenn ich selbst aber im Dunkeln bin und die ganze Zeit im Dunkeln bleibe. Es ist offensichtlich unmöglich. Was meint er jetzt hier mit Finsternis, beziehungsweise in der Finsternis wandeln? Er meint damit vor allem moralisch nicht so leben, wie wir es leben, wie wir leben sollen. Ohne Liebe leben. Ein paar Verse weiter sagt er in Kapitel 2, Vers 11, wer aber seinen Bruder hasst, ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Also wer Falsches tut, zum Beispiel seinen Bruder hasst, wer nicht so lebt, wie wir leben sollen, der wandelt in der Finsternis. Und wer das tut, der weiß oft auch nicht, wohin er damit unterwegs ist, welche Auswirkungen das hat. Er ist orientierungslos und weiß gar nicht unbedingt, dass er falsch lebt. Dazu kann man noch Johannes 3 nehmen, Vers 19 bis 20, da heißt es, das Licht ist in die Welt gekommen und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Also auch hier in der Finsternis wandeln heißt Böses tun und damit vor allem in der Finsternis bleiben. Nicht offen damit sein, Dinge tun, für die man sich schämt, das aber doch irgendwie verheimlichen. Oder noch mit dem anderen Vers, dabei auch gar nicht unbedingt merken, dass man falsch unterwegs ist. Und dann kann dieser Vers einem Angst machen. Weil wer macht denn nie etwas falsch? Und ich glaube auch, wir sollten da nicht zu schnell drüber gehen, sondern uns von so einem Vers hinterfragen lassen. Trotzdem glaube ich, geht es hier um eine Gesamtrichtung, in der man unterwegs ist. Das zeigt auch das Wort wandeln. Da geht es nicht darum, einmal was falsch zu machen, sondern wie man generell unterwegs ist. Also ist es mir egal, wenn ich sündige? Bleibe ich dabei und versuche es nicht zu bereinigen? Oder finde ich Ausreden, suche Ausreden? Oder merke es vielleicht gar nicht, dass ich was falsch mache? Bin ich gar nicht bereit, mein Leben mal durchleuchten zu lassen? Oder ist dir bewusst, dass wir alle in dieser Gefahr stehen, mit unseren Worten mehr zu behaupten, als in unserem Leben wirklich da ist? Das will Johannes hier ansprechen. Und er hat ihm Leute im Blick, die dabei den Anspruch erheben, Christ zu sein, mit Gott unterwegs zu sein. Also es geht nicht um dich, wenn du vielleicht noch gar nicht an dem Punkt bist, anzuerkennen, dass Gott heilig ist und er urteilen darf über dein Leben. Weil dann behauptest du ja nicht, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Aber wenn du sagst, ich lebe in der Nachfolge Jesu, aber du kämpfst nicht wirklich gegen die Finsternis, nicht gegen die Sünde, passt das nicht zusammen. Ein Christ hat gelernt, auf eine neue Art und Weise mit der Finsternis, mit seiner Sünde umzugehen. Er bekennt sie und er will sie sein lassen, sie loswerden. Nur zu sagen, mit Gott zu leben, ist nicht das, worum es geht. Und dann kann man weiter überlegen, was heißt das denn, das zu sagen? Tue ich das immer wörtlich? Ich glaube nicht unbedingt. Man kann es auch anders kommunizieren. Zum Beispiel, wenn du das Abendmahl einnimmst, drückst du damit aus, ich habe Gemeinschaft mit Gott und ich kämpfe gegen die Sünde. Dafür brauche ich ja seine Gnade und seine Vergebung. Aber wenn du das Abendmahl einnimmst, ohne dass es da ist, behauptest du etwas, was nicht der Fall ist. Oder man kann es durch anderes irgendwie von sich behaupten. Zum Beispiel, wenn du bei einer Gebetsgemeinschaft irgendwie groß fromm daherredest, du aber gerade nicht wirklich in deinem Leben nach Gott und nach seinem Willen fragst, du es dann aber in der Gebetsgemeinschaft tust, dann gibst du vor, eine Beziehung zu ihm zu haben, die du aber gerade nicht hast. Du machst dir und anderen etwas vor. Und du denkst, du kannst Gott etwas vormachen? Auch aus meinem Leben noch ein Beispiel, wie man es nicht machen soll. So in meiner Heimatgemeinde. Ich war zum Glauben gekommen und grundsätzlich gut mit Gott unterwegs. Ich wurde noch immer wieder eingeteilt, das Abendmahl auszuteilen. Und dann begann bei mir aber diese Zeit, wo ich sehr bewusst gesündigt habe. Ich habe die Sünde geliebt und wollte sie nicht sein lassen. Wollte auch von Gott nichts wissen. Ich bin dann noch zum Gottesdienst gegangen, aber ich wusste, das Abendmahl kann ich nicht einnehmen. Ich kämpfe gerade nicht gegen die Sünde. Und wenn ich das Abendmahl einnehme, gebe ich etwas vor, was nicht da ist. Das wusste ich. Was ich aber gemacht habe, ist, ich habe das Abendmahl ausgeteilt. Da dachte ich, ja, das ist ja nur eine rein technische Sache. Ich habe es mit ausgeteilt, mich vorne hingesetzt und als es mir gereicht wurde, es nicht eingenommen. Und das ist ein komplexes Beispiel, weil ich einerseits ehrlich war, aber andererseits auch völlig verdreht gehandelt und geheuchelt habe und auch einfach sehr unreif war. Ich habe nicht gemerkt, dass wenn ich das Abendmahl austeile, ich das ja eigentlich nur machen kann, wenn ich das Abendmahl, beziehungsweise das, was es bedeutet, ich das wertschätze und es bejahe, es auch für mich bejahe. Meine Mama hatte das damals gesehen und mich dann irgendwann darauf angesprochen, weil es nicht zusammenpasst. Mach es nicht so wie ich. Gib nicht vor, Gemeinschaft mit Gott zu haben, wenn du Sünde in deinem Leben tolerierst. Und dann können wir weiter fragen, wie ist das mit Sünde in unserem Gemeindeleben hier? Wie gehen wir damit um? Wie sollst du damit umgehen? Und ich würde sagen, die Frage hier vom Text her ist, was kommuniziere ich jeweils damit? Also wenn du hier einfach zum Gottesdienst kommst, damit kommunizierst du nicht, dass zwischen dir und Gott alles im Reinen ist. Aber je intensiver, wie man hier mitgestaltet, desto mehr drückt man damit aus, ja, mir ist Gott wichtig und ich will auch mein Leben entsprechend führen. Wir haben ein neues Verhältnis zu unserer Sünde. Wir kämpfen dagegen. Das macht einen Christen aus. Das sollte dich ausmachen. Und Johannes will hier dazu einladen, sich selbst zu hinterfragen und will jeden für Gottes Wege gewinnen. Und wie gesagt, es geht nicht darum, vollkommen perfekt zu sein, keine Sünde zu haben. Es geht darum, grundsätzlich bereit zu sein, der eigenen Sünde ehrlich zu begegnen und sie mit Gottes Licht zu konfrontieren, zu bereinigen, sein zu lassen. Und das sehen wir dann auch in Vers 7. Und damit machen wir noch einen letzten Punkt. Gibt es überhaupt eine Chance, nicht in der Finsternis zu wandeln und nicht zu heucheln? Und Johannes sagt, es gibt diese Möglichkeit. Vers 7. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. So, und da sehen wir direkt, es geht nicht um Sündlosigkeit. Wer im Licht lebt, der hat Gemeinschaft mit Gott und er wird was? Er wird gereinigt von jeder Sünde. Also er hat noch Sünde. Aber wie kann er mit seiner Sünde in der Gegenwart Gottes bestehen? Gott ist doch absolut heilig und er lässt nicht zu, dass dieser letzte Ort der Vollkommenheit beschmutzt wird. Er lebt im Licht, da können wir da nicht mit unserer Sünde hinkommen. Können wir in einem bestimmten Sinn auch nicht. Aber in einem anderen Sinn können wir es, weil wir davon gereinigt werden. Und Johannes beschreibt hier diese fortdauernde Reinigung von unserer Sünde, die aber einmal ihren Anfang genommen hat, als man Jesus als Herr und Heiland über sein Leben akzeptiert hat. Und dadurch sieht Gott in uns nicht mehr all das, was wir falsch gemacht haben, wo wir gesündigt haben. Was sieht Gott? Er sieht nur die ganze Herrlichkeit seines Sohnes. Wenn das Licht Jesu gekommen ist, zu ihm, der so herrlich ist, wer seine Sünde ihm öffentlich gemacht hat, ihm bekannt hat, und wer sich davon lossagt, der Sünde den Kampf ansagt, weil er weiß, dass das nichts bei ihm zu suchen hat, geh von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Deine Augen sind zu rein, um Böses anzuschauen. Wer mit dieser Bereitschaft zu Gott kommt, Bei dem sieht Gott nur noch das Licht Jesu und nicht mehr unsere Unvollkommenheit, unsere Flecken und Runzeln. Und dann heißt im Licht wandeln hier zuerst in das Licht Jesu treten. Sich seinem Urteil aussetzen, sein Leben anhand seiner Moralvorstellung durchleuchten lassen und ihm bringen, was da an Sünde zutage gefördert wird. Und dann auf das vertrauen, was Gott zusagt, was er dabei tut. Er lässt Jesu vollkommenes Leben zählen, als wäre es mein Leben, als wäre es dein Leben. Und das, wenn du sagst, ja, der Tod Jesu ist der Tod, den ich verdient habe. Es ist richtig, dass Gott so mit mir umgeht, weil ich mit meiner Sünde seine Heiligkeit beschmutzt habe. Und nur so kann er diesen letzten Ort der Vollkommenheit vollkommen halten, weil er, wenn er nichts dagegen machen würde, sagen würde, ich erlaube, dass Sünde einen Platz in dieser meiner Welt hat, aber das hat sie nicht. Es ist das Blut Jesu, sein teures Blut, sein Tod am Kreuz, den er stellvertretend auf Golgatha vor fast 2000 Jahren für uns, für dich und für mich gestorben ist. Es ist sein Tod, der uns in eine reine Beziehung mit Gott bringt. Er, das Leben, lässt uns teilhaben am ewigen Leben Gottes. Und wenn wir in ihm bleiben, wir in dieser Gemeinschaft mit Jesus bleiben, wandeln wir im Licht. Und dann sorgt er dafür, dass immer wieder zutage gefördert wird, wo wir noch in Sünde verstrickt sind, wo wir noch Sünde haben, wir ihm das bringen und mit ihm lernen, sie sein zu lassen, immer wieder. Wir leben mit ihm als Christ und merken, oh, da ist ja auch noch Sünde. Oh, und da auch. Und da und da und, oh, da ist auch noch Sünde. Aber wir wissen gleichzeitig und setzen weiterhin darauf unser Vertrauen, er vergibt, er hat dafür bezahlt, er ist mein Stellvertreter, mein Messias. Gott nimmt mich an, nicht weil ich so toll bin, sondern weil Jesus so rein und so vollkommen ist. Und dann bekennen wir unsere Sünde, sind traurig darüber und merken immer mehr, wie groß ist seine Gnade und seine Liebe, dass er mich trotzdem bei sich haben will und er selbst für all das bezahlt hat. Und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Oder wie es in einem anderen Lied so passend heißt, wir schauen der Wahrheit ins Auge, stellen uns in dein Licht. Wir halten dort aus durch Gnade, denn du verdammst uns nicht. Jesus, dein Licht scheint voll Gnade und Wahrheit. Jesus, dein Licht scheint in unsere Dunkelheit. Jesus, durchdring uns mit Gnade und Wahrheit. Jesus, komm, bring uns ins Licht. Und dann werden wir immer mehr lernen, im Licht zu wandeln. Dann wird unser Leben das auch immer mehr zeigen und immer mehr zu einem Leben werden, das zu Gottes Moralvorstellungen passt. Nie ganz ohne Sünde, aber doch so, dass deutlich wird, wir gehören zu diesem absolut heiligen Gott. Darüber können wir uns immer sicherer werden, wenn wir erleben, wie er uns in seinem Licht verändert. Jesus wird hier beschrieben als heilig und gleichzeitig als so freundlich. Dabei musste ich an C.S. Lewis, König von Narnia, denken. Narnia ist eine ausgedachte Welt und es gibt da vier Geschwister, die ganz plötzlich in diese Welt hineinstolpern, keine Ahnung von nichts haben, aber sie erfahren immer mehr, Narnia wird von einer bösen Herrscherin beherrscht. Und die hat dafür gesorgt, dass das ganze Land unter einem nicht enden wollenden dunklen Winter leidet. Aber die Hoffnung der Bewohner von Narnia ist, dass Aslan, der wahre König Narnias, wiederkommt und dem allen ein Ende bereitet. Und die vier Kinder erfahren dann, dass Aslan kommt, dabei ist zu kommen. Und sie erfahren auch dann erst, dass Aslan ein Löwe ist. Und dann heißt es, schauderte Susan. Ich dachte, er wäre ein Mensch. Ist er denn auch wirklich harmlos? Ich hätte ziemlich Angst, einem Löwen gegenüberzutreten. Die wirst du haben, Liebes, darauf kannst du dich verlassen, sagte Frau Bieber. Wenn jemand vor Aslan erscheinen kann, ohne dass ihm die Knie schlottern, dann ist er entweder tapferer als die meisten Leute oder einfach nur dumm. Dann ist er also nicht harmlos? Fragte Lucy. Harmlos, wiederholte Herr Bieber. Hörst du nicht, was Frau Bieber sagt? Wer hat denn von harmlos geredet? Natürlich ist er nicht harmlos, aber er ist gut. Ich sage euch doch, er ist der König. Ich kann es kaum erwarten, ihn zu sehen, sagte Peter. Auch wenn ich Angst haben sollte, wenn es soweit ist. Aslan, er ist alles andere als harmlos. Er ist ein wilder Löwe und nicht zahm. Er ist gefährlich und zugleich ist er die Hoffnung auf Leben. Und auf die Hoffnung, dass das Böse besiegt wird. Er ist das Gute in Person, die Liebe in Person. Und C.S. Lewis hat mit Aslan zeigen wollen, wie Jesus ist. Wie Gott ist, der in Jesus Mensch wurde. Der Löwe und das Lamm. Er ist gefährlich und nicht harmlos, aber er ist freundlich und gut, der selbst für unsere Sünde stirbt. Er ist gefährlich für die Sünde und das Dunkle, da geht er mit Macht dagegen vor und er ist freundlich zu allen, die sich von seinem Licht bereinigen lassen wollen. Komm zu Jesus nicht leichtfertig und lebe mit Jesus nicht leichtfertig, sondern im Bewusstsein seiner absoluten Heiligkeit. Du wirst dann immer mehr verstehen, wie groß Gottes Gnade ist, wenn du merkst, wie heilig, gut und vollkommen dieser Gott ist und wie sündig du bist. Und dann aber komm, komm zu diesem letzten Zufluchtsort für alles Gute, Schöne und Wahre. Lebe im Licht. Stell dich in sein Licht und halte dort aus durch Gnade. Amen. Und bei diesem Hingehen in unseren Alltag, bei diesem Hingehen mit ihm und für ihn, ist Gott gnädig mit uns, möchte uns segnen und diesen Segen unseres Gottes möchte ich uns zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Wir nehmen noch einmal Platz und hören auf ein Postludium.